Wenn ihr mal aufschlagen könnt, den Brief des Jakobus, Kapitel 1. Letzte Woche hatten wir uns auch mit dem Jakobusbrief befasst. Da ging es ja vordringlich um das Reden. Das war die Stelle in Jakobus 1, Vers 19, mit der wir uns letzte Woche vordringlich befasst haben, wo es heißt: Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam aber zum Reden und langsam zum Zorn. Solche Stellen, die können wir uns eigentlich nie genug im Herzen verinnerlichen. Geht mir auch so. Man vergisst es so schnell. Wir sollten dringlich an solchen Bibelstellen festhalten und Gott darum bitten, dass er uns hilft, uns auch nach solchen Stellen zu orientieren und dass er uns hilft, dies zur Ausführung zu bringen. Lasst uns heute nun noch mehr in den Jakobusbrief einsteigen. Wir wollen heute ganz in den Anfang gehen. Nicht ab Vers 19 weitermachen, sondern an den Anfang gehen. Und wir müssen wissen, dass der Brief des Jakobus einer der ältesten Briefe des Neuen Testamentes ist. Er wurde ziemlich bald geschrieben, und zwar zwischen 40 und 49 nach Christus wurde dieser Brief bereits verfasst. Und es ist ziemlich sicher, dass dieser Brief des Jakobus von dem Bruder des Herrn Jesus geschrieben worden ist. Jakobus, der Bruder des Herrn Jesus. Also nicht der Bruder des Johannes. Wir lesen oft von Jakobus und Johannes, den Jüngern, Jakobus und Johannes. Aber davon ist nicht auszugehen, weil Johannes auch dann ziemlich bald von Jakobus ziemlich bald von Herodes getötet wurde. Wir wissen, dass der Herr Jesus nicht von Josef gezeugt worden ist, sondern vom Heiligen Geist. Und deshalb wurde der Herr Jesus auch von Maria geboren, als sie noch Jungfrau war. Das wissen wir alle. Aber später bekam Maria eben auch noch mehrere Kinder, welche dann tatsächlich von Josef, ihrem Ehemann, gezeugt worden sind. Wisst ihr, wie viele leibliche Brüder der Herr Jesus hatte? Wir lesen, habt ihr sicher schon alle gelesen, aber wenn man so das so liest, ja, dann denkt man, ja, das ist halt so, aber man befasst sich so wenig damit. Mir selber geht es auch so. Aber ich habe mal nachgeschlagen, denn die Bibel gibt uns tatsächlich Auskunft darüber. Eine Stelle, wo wir Auskunft bekommen, ist zum Beispiel Matthäus Kapitel 13. Matthäus 13, 55 und 56. Vielleicht schlagen wir das mal auf zusammen. Matthäus 13, 55 und 56. Da ist Jesus in seiner Heimatstadt in Nazareth und er predigt dort in der Synagoge oder lehrt in der Synagoge. Und die Leute aus Nazareth, die waren sehr, sehr erstaunt, was hier der Herr Jesus weitergegeben hat, was er vermittelt hat, welche Lehren er gebracht hat. Und sie wurden nachdenkend und sie hatten sich gefragt, was ist das für ein Mann? Vers 55 heißt, ist dieser nicht des Zimmermanns Sohn? Wahrscheinlich war Josef überall bekannt in der Stadt als der Zimmermann. Ist dies nicht des Zimmermanns Sohn? Heißt nicht seine Mutter Maria? Und hier kommt es, seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas. Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher kommt ihm das alles? Die Menschen waren wirklich fragend und sie hatten sich besonnen nach der Herkunft Jesu. Es kann doch nicht sein, dass der tatsächlich unter uns hier aufgewachsen ist, unter dieser Familie, die wir schon so lange kennen, dass das des Zimmermanns Sohn ist. Und ihnen sind nicht nur die Brüder Jesu, sondern auch die Schwestern des Herrn Jesus bekannt. Der Herr Jesus hatte auch Schwestern. Hochinteressant. Sie wissen, die Mutter Jesu heißt Maria. Er ist des Zimmermanns Sohn, das wissen wir, das war Josef. Und hier werden auch seine Brüder aufgezählt, Jakobus, Josef, Simon und Judas. Und sind seine Schwestern nicht alle bei uns? Anhand dieser Aussagen sehen wir, dass der Herr Jesus mindestens 4 Brüder hatte. Wir gehen davon aus, dass hier alle aufgezählt sind. Und mindestens 2 Schwestern, weil das heißt seine Schwestern, Mehrzahl. Vielleicht waren es auch 3, 4, 5, wir wissen es nicht. Anhand solcher Aussagen wissen wir, dass der Herr Jesus, als er weitere Geschwister hatte, wir reden hier lieber von Halbbrüdern als von Brüdern, weil der Herr Jesus eben vom Heiligen Geist gezeugt worden ist und die anderen Brüder oder Geschwister dann von Josef. Man geht aufgrund vieler Indizien fest davon aus, dass der Schreiber des Jakobusbriefes eben kein anderer war als dieser Halbbruder des Herrn Jesus. Es war der älteste Halbbruder. Und jetzt gehen wir wieder in den Jakobusbrief zurück. Wenn wir wieder den Jakobusbrief aufschlagen, Kapitel 1. Da lesen wir in Vers 1, dass Jakobus sich selbst als ein Knecht Gottes und Knecht Jesu Christi bezeichnet. Vers 1. Hier heißt es: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Also allein schon, dass Jakobus hier sich selbst Knecht Gottes und Knecht des Herrn Jesus Christus nennt, das zeigt uns, auf welch wunderbare Weise Gott auch Herzen verändern kann. Warum sage ich das? Musste das Herz des Jakobus zuerst verändert werden, bevor er diesen Brief geschrieben hat? Ja, auch sein Herz musste verändert werden, es musste erneuert werden. Auch dieser Jakobus musste zuerst an den Herrn Jesus gläubig werden. Denn wir sehen aus anderen Stellen, zum Beispiel Johannes 7, Vers 5, dass seine Brüder anfänglich nicht an ihn geglaubt hatten. Sie hatten überhaupt nicht geglaubt, dass Jesus der Messias sein könnte. In Johannes 7 war Jesus auf dem Laubhüttenfest und er hat dort mit den religiösen Menschen geredet und es heißt auch, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Sie glaubten nicht, dass er der Messias war. Doch was tat Jesus mit den Menschen, was tat Jesus mit seinen Brüdern? Er säte geduldig den Samen des Wortes Gottes aus. Jesus hat deswegen nicht aufgehört zu lehren. Er hat auch nicht aufgehört, mit seinen Geschwistern zu reden. Und obwohl seine Lehren nicht geschätzt wurden, lehrte er das Wort Gottes und die Prinzipien des Reiches Gottes, auch in seiner Heimatstadt. Und ging die Saat auf? Oh ja, das sehen wir am besten hier im Jakobusbrief. Jakobus kam zum Glauben. Seine Brüder kamen wahrscheinlich alle zum Glauben. Wir haben auch den Judasbrief in der Bibel. Ist auch von dem Halbbruder Judas geschrieben. Auch ein Bruder des Herrn Jesus. Auch gibt Jakobus eben hier bekannt, dass er sich nicht dafür schämt, ein Knecht Jesu Christi zu sein, ein Knecht seines Bruders, den er als den Herrn und Messias erkannt hat. Und Jakobus gibt uns auch Auskunft darüber, an wen er diesen Brief eigentlich schreibt. An wen schreibt er denn zuerst diesen Brief? Gleich im Vers 1 werden wir damit vertraut gemacht. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Was für 12 Stämme meint hier Jakobus? Ja, er meint niemand anders als die 12 Stämme Israels, welche in der Zerstreuung sind. Also schreibt an jüdische Menschen, die aus allen Stämmen Israels hervorgegangen sind. Diese Menschen waren von Geburt an Juden und sie gehörten den 12 Stämmen Israels an. Aber wir müssen auch wissen, die israelischen Menschen, sie sind weit verstreut worden. Seit der Verschleppung nach Babylon oder nach Assyrien, das war schon 700 und 660 vor Christus, da sind nicht mehr alle zurückgekehrt. Viele sind in diesen Orten geblieben. Und viele hatten auch wegen Vertreibungen aus Jerusalem und Israel auch sich im Mittelmeerraum niedergelassen. Aber wir wissen auch aus den Missionsreisen des Apostels Paulus, dass bereits damals auch wie in Korinth oder in anderen Städten wie Thessalonich, dass da überall schon Synagogen vorhanden waren, dass sich überall jüdische Menschen niedergelassen haben. Und die galt es jetzt auch mit dem Evangelium zu erreichen. Und es zeichnet sich eben in diesem Brief ziemlich deutlich ab, dass Jakobus hier an Juden schrieb, die jetzt an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind. Doch es gibt auch Passagen, worin er sicherlich auch die unbekehrten Juden anspricht. Und wir können uns sicherlich ein ganzes Stück weit vorstellen, dass es gerade für die jüdischen Menschen, die damals zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen waren, nicht immer ganz einfach war, diesen Glauben zu leben. Auch wenn sie in der Zerstreuung lebten, irgendwo unter den heidnischen Völkern. Sie erlebten vielleicht Feindschaft von den Heiden, die nicht zum Glauben kamen, aber vordringlich auch von denen, die ihrer eigenen Religion angehörten, nämlich den Juden. Vordringlich die Juden verbreiteten Verfolgung und Nachteile. Sicherlich war es auch damals im Glaubensleben, dass unter diesen Menschen, unter diesen jüdischen Menschen viel Anfechtung und Kampf bedeutete. So müssen wir uns auch gar nicht wundern, dass Jakobus hier gleich in Kapitel 1 und dann jetzt in Vers 2 davon spricht, dass Gläubige in mancherlei Anfechtungen geraten können. Und das geht uns heute genauso viel an, wie damals die 12 Stämme, an die er geschrieben hat, an die jüdischen Menschen, die zum Glauben kamen. Und so möchte ich jetzt hier zuerst mal Kapitel 1, die Verse 2 bis 12 lesen. Jakobusbrief, Kapitel 1, die Verse 2 bis 12. Hier sagt Jakobus: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seiet und es euch an nichts mangle. Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht der Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Mann mit geteiltem Herzen ist unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, welcher niedrig gestellt ist, soll sich seiner Hoheit rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne mit ihrer Hitze aufgegangen, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und seine schöne Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Das Thema der heutigen Predigt heißt Freude in der Anfechtung. Freude in der Anfechtung. Vor einer Münchner Wahl stand in einem Zeitungsartikel: München vor der Wahl. Gedankenstrich, nur Gewinner? Fragezeichen. Und weiter hieß es: Viele Münchner Politiker sind fit und wackeln dennoch. Viele Münchner Politiker sind fit und wackeln dennoch. Ich dachte, es sei eine schöne Parallele zu uns Kindern Gottes. Auf uns bezogen könnte man auch oft sagen, viele Christen sind fit oder Christen nur Gewinner? Fragezeichen. Viele Christen sind fit und wackeln dennoch. Bist auch du fit? Schont dich das immer vom Wackeln? Kommen wir gleich noch drauf. Ja, viele Christen hören viel aus Gottes Wort, wissen und lernen, was in der Bibel steht. Das sollen wir auch, und das ist sehr gut so. Doch die Frage lautet, ob unser Wissen immer ausreicht. Denken wir, das Wort Gottes wäre nur eine Theorie, die wir jetzt theoretisch erfassen müssen? Oder will Gott nicht vielmehr, dass wir auch diese Dinge in der Praxis ausleben, dass wir dies auch in der Praxis erleben und uns in der Praxis bewähren? Unser Herr Jesus lässt sich sicherlich nicht bei dir und auch bei mir daran genügen, uns nur mit Theorie zu füllen. Ja, dies solltest du wissen und jenes aus der Schrift, das ist ganz, ganz wichtig, aber nur Theorie reicht nicht. Nein, sein Wort und seine Lehren, die müssen bei uns auch irgendwo den Praxistest bestehen. Doch wie oft haben wir daran schon kläglich versagt? Ich zähle mich selber mit. Eigentlich hat man es gewusst, Gottes Wort sagt es so, Aber wenn man in eine Situation reinkommt, wieder nicht so gehandelt. So sagt uns auch Gottes Wort in Sprüche 29, Vers 19, mit losen Worten erzieht man sich keinen Knecht. Das gilt natürlich auch für Kindererziehung. Denn wenn er sie auch versteht, so beugt er sich doch nicht darunter. Aber wisst ihr, das gilt auch genauso für uns als Erwachsene, wenn wir Kinder Gottes sind. Mit bloßen Worten erzieht man sich keinen Knecht, denn wenn er sie doch versteht, so beugt er sich doch nicht darunter. Vielleicht wissen auch wir manchmal nicht ganz genau, was uns in mancher Situation so widerfährt. Oder warum uns manches widerfährt. Warum muss ich dieses oder jenes durchmachen? Wir wünschen uns so vieles nicht. Vielleicht auch hier in der Gemeinde. Wir würden uns immer lieber einen vollen Saal hier wünschen und stetiges Wachstum. Das heißt nicht, dass Gott es nie schenken würde. Aber manchmal muss man halt aushalten und da durchgehen durch manche Situationen. Wir wünschen uns vieles nicht. Wir jammern, stöhnen und sagen womöglich zu unserem Herrn Jesus, oh Herr, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Doch was sagt uns Gottes Wort? Jakobus sagt uns hier in Vers 2, dass wir manche Dinge und ungewöhnliche Dinge, die wir auch nicht verstehen und die uns vielleicht auch Schwierigkeiten bereiten, für lauter Freude erachten sollen. Er spricht nämlich hier von Anfechtungen. Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Angefochten wird man in schwierigen Situationen. Wie? Jakobus, kannst du uns das einfach so mitteilen? Das kannst du doch nicht so meinen, oder? Vielleicht müssen wir den Jakobus mal fragen, wenn wir im Himmel sind, wie er denn das jetzt gemeint hat. Das klingt alles so unnüchtern für uns. Vielleicht sogar fast schwärmerisch. Ich kann mich doch nicht freuen, wenn ich in unüberschaubaren Situationen und Problemen bin. Wenn ich in Schwierigkeiten stecke, die mir manchmal bis zum Hals gehen. Jakobus, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass ich mich dann noch freuen soll. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Oder kann sich von euch jemand so richtig freuen, wenn er in Schwierigkeiten, Problemen, aussichtslosen Lagen steckt? Damit wollen wir uns jetzt befassen. Nämlich zuerst mit der Anfechtung. Erstens die Anfechtung. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Frage, was sind Anfechtungen? Oder andere Frage, warst du schon mal angefochten? Wahrscheinlich brauche ich das gar nicht fragen. Das kann sicherlich jeder beantworten. Vielleicht war es auch manches Mal ganz unbewusste Anfechtung da, wo man vielleicht gar nicht zugegeben hätte. Allgemein sind Anfechtungen mit unangenehmen Erfahrungen verbunden. Kennt ihr auch so, wenn man so ein mulmiges Gefühl im Magen hat, wenn man nicht weiß, wie dieses oder jenes gehen soll? Oder so ein Gefühl der Verzagtheit und Resignation? Gerade dann, wenn man einfach die Dinge nicht mehr überblicken kann. Oder wenn man das tun will, was Gott sagt, und aber das Fleisch oder der Widersacher dagegen streitet, das Gegenteil hervorbringen will. Vielleicht ist da auch mancher angefochten, wenn er anderen Menschen etwas von Jesus weitersagen will. Na, bevor man Schriften verteilt oder Büchertisch macht oder vielleicht auch auf Menschen zugehen will. Vielleicht stellen wir uns auch im Glaubensleben viele Dinge so ganz anders vor, wie es gehen sollte. Und dann kommt man in Situationen, die man sich so gar nicht wünschen würde. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Man weiß auch nicht, wie es Gott führen wird. Und gerade in solchen Situationen oder an solchen Beispielen erkennen wir, dass Anfechtung schon etwas mit geistlichem Leben bzw. mit geistlichem Kampf zu tun hat. Da war ein Missionar, der war auch einige Jahre auf dem Missionsfeld draußen. Dann kommen wir mal wieder zurück in seine Heimat und da sieht er einen bekannten Bibellehrer, den er von früher her gekannt hat. Und er hat ihm seine ganze Last, seine ganzen Enttäuschungen, seine ganzen Prüfungen und alles, was er auf dem Missionsfeld an Anfechtungen hatte, einfach gesagt und hat ihm das alles so hingeworfen und hatte eigentlich Lust aufzuhören auf dem Missionsfeld. Wisst ihr, was ihm der Bibellehrer geantwortet hatte? Der Bibellehrer sagte: Lieber Bruder, wenn du solche Dinge erlebst, das bedeutet, dass du auf dem richtigen Weg bist. Wenn du niemals Widerstand oder Rückschläge in deiner Arbeit des Herrn erlebt hättest, dann hättest du jetzt auf die Knie gehen müssen, um den Herrn zu fragen, was du verkehrt machst auf dem Missionsfeld. Also der Bibellehrer hat ihn zurechtgewiesen und musste ihm sagen, das ist der Normalfall im Glaubensleben, das ist der Normalfall, den du erlebst auf dem Missionsfeld. Da brauchst du gar nicht schielt reinzuschauen oder sagen, ja, ich gebe auf, es ist das Normale. Die Elberfeld-Übersetzung spricht hier anstatt Anfechtung von Versuchungen. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Das ist sehr identisch mit Anfechtungen, Versuchungen. Und hier steht auch vom griechischen Text her in Bezug auf Anfechtung oder Versuchung einfach die entsprechende Erprobung, Versuchung mit entsprechender Erprobung. Denn an erster Stelle geht es in Anfechtungen bzw. in Versuchungen um Erprobung. Um was für eine Erprobung? Um Erprobung deines und meines Glaubens. Und gerade in diesen Dingen soll die Echtheit deines und meines Glaubens erprobt werden. Und im Allgemeinen müssen wir sowieso aufpassen, dass wir keine verkehrte Sichtweise vom Christsein haben. Ach, wir wünschen uns das immer alles so schön, liebevoll, harmonisch, im Einklang gehend. Die Bibel sagt auch, dass es auch vielfach so sein kann. Auch Liebe unter den Geschwistern, sie darf wirklich herzlich und liebevoll sein, so wie es der Herr Jesus auch haben will. Zugang aufeinander, wirklich innigliche Gemeinschaft haben. Aber wisst ihr, die Bibel zeigt uns auf der anderen Seite auch nicht, dass es nie ohne Kämpfe oder ohne Bewährung unseres Glaubens abgehen wird. Es gibt allerdings auch Missionswerke, Schriften und Traktate, die den Menschen vermitteln wollen, du bist von Gott geliebt. Oh ja, das ist wahr. Und dann heißt es, werde Christ, entscheide dich für Jesus, dann hast du nur noch Friede, Freude, Glück und Wohlstand in deinem Leben. Oh, dann wird es dir nur noch gut gehen. Ja, wer wünscht sich das nicht? Aber ist das nicht ein Stück weit eine Illusion? Natürlich ist das Leben mit Gott ein ganz anderes als vorher, wenn man sich zu dem Herrn Jesus bekehrt. Und es ist ja wahr, dass der Mensch von Gott geliebt ist. Du und ich, wir sind von Gott geliebt. Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Aber vordringlich, wir Kinder Gottes sind von Gott geliebt. Das ist wahr. Es ist auch wahr, dass Gott infolge eines Lebens mit ihm Freude und Friede schenkt. Ja, einen Frieden, den wir vorher nie gekannt haben. Auch eine Freude, die wir nicht gekannt haben. Und natürlich möchte Gott auch dein und mein Versorger sein. Mit all dem Nötigen, was wir für das Leben brauchen. Aber eigentlich weiß auch jeder Christ, dass ein Leben mit Gott auch mit Heiligung zu tun hat und mit der Heiligung, Heiligkeit Gottes und auch mit väterlicher Erziehung Gottes. Es hat mit Hingabe zu tun, es hat mit Kampf zu tun, ja, es hat mit Glauben zu tun. Es hat auch mit Sündenerkenntnis zu tun. Gott führt uns immer mehr in die Sündenerkenntnis hinein, das tut manchmal weh. Und die Sünden zu bekennen, es hat mit dem Kreuz zu tun, mit dem Leben am Kreuz und mit dem Blut Jesu. Und wir werden ja fortlaufend dazu aufgerufen, das zu tun, was Gottes Wort sagt. Und genau das macht es oft nicht so völlig harmonisch. Es macht es nicht so liebevoll, wie wir uns das manchmal vorstellen. Es soll uns oft zu Überwindern machen, ja zu Kämpfern im Geist. Ein Bandbrecher des Pietismus, das war August Hermann Francke im 17. Jahrhundert. Wir können uns ja gar nicht vorstellen, was im 17. Jahrhundert hier in Deutschland für Erweckungsbewegungen waren. was da Menschen zum Glauben gekommen sind, was da für Aufbrüche waren, 17., auch Anfangs 18. Jahrhundert. August Hermann Francke war an der Universität in Halle und dort hatte er Theologie unterrichtet. Und man muss es schon wissen, er hatte 6000 Theologiestudenten geprägt, eindringlich geprägt durch das, was er dort unterrichtet hatte. Zudem hatte er Waisenhäuser und Erziehungsanstalten gegründet. Er hatte soziale Not entgegengewirkt. Und er ist bis heute auch für eine ganz besondere Theorie bekannt. Er war für eine Theorie bekannt, die einfach bis heute bekannt ist, und die hieß: Wer nicht eine Bekehrung mit Bußkampf und Gnadendurchbruch erlebt hat, der gilt nicht als Christ. Ich sage es nochmal. Wer nicht eine Bekehrung mit Bußkampf und Gnadendurchbruch erlebt hat, der gilt nicht als Christ. Das hieß für August Hermann Francke, wo kein geistlicher Kampf sichtbar wird, vielleicht auch keine Tränen der Sündenerkenntnis und der Buße, das galt für ihn nicht als Bekehrung. Nun, wir dürfen uns darin gewiss sein, dass Gott unsere Bekehrung nicht an den Tränen der Buße festmacht. Doch wenn jemand sein ganzes Elend der Sünden sieht, so wird er schnell dazu kommen, dass er auch über seine Sünden einfach weint, so dass man letztendlich nach Gottes Gnadenangebot greift und auch zu seiner Gnade hindurchdringt. Jedoch betonte August Hermann Francke nicht nur die Echtheit der Wiedergeburt, sondern auch die Heiligung im Glaubensleben, indem er damals eifrig betonte: Was nicht für den Glauben erbaulich dient, das soll als schädlich gemieden werden. Das müsste man mal heute publik machen. Was nicht für den Glauben erbaulich dient, das soll als schädlich gemieden werden. Ich denke, einige von uns könnten das bejahend unterschreiben. Ich kann sofort unterschreiben. Was nicht für den Glauben erbaulich dient, das soll als schädlich gemieden werden. Jedoch müssen wir aufpassen, dass solche Aussagen nicht irgendwo gesetzesmäßig betrieben werden oder wo man dann Glaubensgeschwistern einen Katalog von Verboten aufstellt. Es geht im Christsein nicht um einen Verbotskatalog, der damals sicherlich auch ein ganzes Stück weit da war, sondern es geht ja um ein Leben im Willen Gottes. Es geht um ein Leben, das in der Fülle des Heiligen Geistes gelebt wird. Das ist die Freiheit, zu der wir berufen sind. Aber genau das will letztendlich Gott, was August Hermann Francke gesagt hat. Was nicht für den Glauben erbaulich ist, das soll als schädlich gemieden werden. Wenn wir es in der rechten Weise verstehen, ist es wunderbar. Und genau da fangen auch für uns die Versuchungen und Anfechtungen an. Deswegen habe ich das erwähnt. Vielleicht sind da bei dir und bei mir noch alte Gewohnheiten. Gewohnheiten, die einen manches Mal einholen möchten. Oder es sind Süchte da, die wir nicht überwinden können. Es gibt Geschwister, die haben mit Alkohol Probleme. Andere sind Kettenraucher. Manche meinen, ihrer alten Musik und ihren Medien anhängen zu müssen. Oder auch zu stark auf Medien ausgerichtet zu sein. Natürlich gibt es auch heute so viele einzelne Lebensentscheidungen. Zum Beispiel auch das hohe Angebot, was wir heute auch an Versicherungen angeboten bekommen. Man muss nur das absichern und das solltest du noch absichern und da solltest du noch eine Lücke füllen oder an dein Alter denken und so weiter. Und dann fragt man manchmal: Soll ich das wirklich machen? Ist das das Vertrauen zu Gott, wenn ich diese Dinge abschließe? Menschlich scheint manches vernünftig und logisch zu sein. Aber weiche ich da nicht wirklich immer mehr von Gott ab? Wem schenke ich denn wirklich mein Vertrauen? Schenke ich es den Versicherungen und dieser Welt und allen Absicherungen, die quasi das System dieser Welt bietet, oder schenke ich mein Vertrauen wirklich Gott? Liebe Geschwister, da fängen Kämpfe an. Oder wenn es um den Kauf irgendwelcher Dinge geht. Ich nehme nur einmal ein Auto her. Früher hattest du vielleicht ein Auto gekauft, das dir einfach gefallen hat und das dein persönliches Ansehen emporgehoben hat. Heute, wenn man heute ein Auto kauft als Gläubiger, muss man fragen, kann ich das vor Gott verantworten? Das viele Geld, das ich dafür ausgebe? Ist es nützlich für mich? Oder was für ein Auto ist nützlich für mich? Und was ist dem Reiche Gottes am meisten nützlich und dienlich? Da gibt es so viele Beispiele. Das Auto ist nur ein Beispiel von vielen. Es gibt so viele Beispiele, worin wir im Glaubensleben Entscheidungen ganz anders abwägen müssen, als wir das vor unserer Bekehrung getan hätten, wo wir uns gar nicht viel Gedanken gemacht hätten, das haben wir einfach nur gekauft und ergriffen und so weiter. Aber heute sind wir mit allem, was wir kaufen, was wir tun, wie wir handeln, vor Gott verantwortlich. Und ich hoffe, wir wollen das auch tun, was Gott sagt, und nicht einfach so leben, wie wir denken. Und wisst ihr, manches Mal fragen wir ja auch Gott. Ich hoffe, dass wir das tun, auch in unseren Entscheidungen. Und Gott gibt nicht sofort eine Antwort. Wir möchten eigentlich dann so schnell wie möglich von Gott eine Antwort. Ja, ich möchte schon tun, was Gott sagt, aber ich möchte auch wissen jetzt, was dran ist. Und wenn Gott nicht sofort eine Antwort gibt, wie schnell werden wir unruhig? Wie schnell werden wir angefochten? Das kann aber auch sein, wenn wir verschiedene Dinge für den Herrn zur Ausübung bringen wollen. Vielleicht, wenn es darum geht, sich abzumühen für andere Menschen oder für Glaubensgeschwister. Ach, das kann ich doch bequemer haben. Brauche ich mich doch nicht immer um den oder jenen kümmern. Oder vielleicht mal da und dort einen Besuch zu machen. Ach ja, das kann man doch rausschieben. Ich habe jetzt gerade nicht die Muße, dem das Evangelium weiterzugeben. Gerade wenn es um Kontakte zu Ungläubigen geht, damit sie erreicht werden können. Wie schnell haben wir es mit Anfechtungen zu tun? Oder man will sich die Zeit nicht dafür nehmen. Man meint, die Zeit anders nützen zu können. Auch ich kann von vielen Dingen berichten, auch von Diensten, auch hier in der Gemeindearbeit, wo ich regelrecht angefochten war. Auch wenn es um Ausarbeitung von Predigten und Botschaften geht. Es ist so schnell Anfechtung da. Man denkt, ja, das geht schon, das schafft man gut und man legt es auch ins Gebet. Aber dann auf einmal steht alles wie eine Wand vor einem. Es geht einfach nicht weiter, man kommt nicht vorwärts. Man denkt, was bauen sich da für Widerstände auf? Man wird unsicher, man wird angefochten. Oder gerade dann hat man vielleicht dann noch gesundheitliche Schwierigkeiten, geht es einem gerade dann besonders schlecht, wenn eben Ausarbeitungen dran sind oder irgendwelche Dienste. Also, das kann dran sein. Doch wisst ihr, wenn wir jetzt mit Jakobus ins Gespräch kommen würden, was würde uns Jakobus sagen, wenn wir dem alles so erzählen würden? Jakobus würde zu dir und zu mir sagen, wundere dich nicht darüber. Wundere dich nicht darüber, sei nicht erschrocken, denn das ist das normale Christenleben. Sei aber auch nicht verzagt, wenn du angefochten wirst, sondern freue dich vielmehr darüber. Erstens waren die Anfechtungen, zweitens der Umgang mit Anfechtungen. Da wollen wir jetzt zu sprechen kommen, der Umgang mit Anfechtungen. Jakobus sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Vers 2. Ich denke nicht, dass uns Jakobus hier in irgendwelche Schwärmereien hineinführen will. Nein, er möchte uns schon nüchtern haben. Jedoch sollen wir uns freuen, wenn erprobende Versuchungen oder Anfechtungen auf uns zukommen. Und er möchte uns auch zeigen, dass diese Dinge uns letztendlich zum Guten dienen müssen. Jakobus zeigt uns auf, wenn Gott solche Dinge in deinem und meinem Leben zulässt, dann bezweckt er auch etwas damit. Dann möchte Gott etwas damit erreichen. Und Jakobus kommt hier in Vers 3 zum Glauben zurück. Er sagt, in diesen Dingen muss ich nämlich dein und mein Glaube bewähren. Da ihr ja wisset, sagt er, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld wirkt. Denn gerade in Zeiten oder in Situationen, worin wir nicht weiter wissen, oder worin wir keine Übersicht haben. Was können wir da nur tun? Was tust du da? Wendest du dich da ab von Gott? Eigentlich können wir uns da nur demütig und voller Glaubenszuversicht an unseren Herrn Jesus wenden. Eigentlich möchte uns Gott durch solche Situationen noch mehr zu ihm hinziehen, an sein Vaterherz hinbringen. Was denkt ihr, wenn Gott nie keine Probleme auf uns zukommen lassen würde oder uns nie in schwierige Lagen führen würde oder wenn wir nie irgendwelche besonderen Entscheidungen treffen müssten, wenn alles immer nur in Anführungszeichen so ganz locker und easy wäre in unserem Glaubensleben, würden wir da geistlich wachsen? Würdest du da geistlich wachsen können? Würden wir uns dann an den Herrn Jesus klammern, wie wir es in Nöten tun, in Schwierigkeiten tun, in Schwachheiten tun, in Entscheidungen tun? Wohl eher nicht. Ja, vielleicht würden wir sagen, ja, wir gehören zum Herrn Jesus und wir beten regelmäßig so zu ihm und es müsste ja nicht unbedingt was Verkehrtes dabei sein. Doch wir würden nie richtig erfahren, ob sich Gott zu seinem Wort stellt und zu seinen Verheißungen und wie weit eigentlich unser Glaube geht. Vielleicht ist es ähnlich, wenn ich Rückenschmerzen habe und ich weiß, es gibt gute Geräte, die abhelfen können, um die Rückenschmerzen zu beseitigen. Und ich schließe noch einen Vertrag ab bei einer Therapie, das eben solche guten Geräte hat. Und dann lebe ich einfach so weiter. Ich mache nie Gebrauch von diesem Vertrag der Therapie und von diesen besonderen Geräten. Werden mir damit die Rückenschmerzen genommen? Nur durch das, dass ich einen Vertrag gemacht habe, dass ich weiß, oh, da gibt es tolle Rückengeräte, alles toll, das kann helfen. Nein, es wird mir nicht helfen. Ich muss hingehen, ich muss diesen Vertrag in Gebrauch nehmen. Ich muss die Geräte benutzen, ich muss meine Übungen damit machen. Und dann werde ich auch erleben, dass sich die Rückenmuskulatur aufbaut und dass ich letztendlich von Schmerzen befreit werden darf. Liebe Geschwister, ganz ähnlich ist es in unserem Glaubensleben. Wenn du Anfechtungen erfährst, dann freue dich, sagt Jakobus. Weil du in diesen Situationen wissen darfst, dass jetzt Gott an dir arbeitet. Dein Glaube muss nämlich jetzt trainiert werden. Es reicht nicht nur, Jesus angenommen zu haben. Es reicht nicht nur, zu wissen, was im Worte Gottes steht. Jetzt muss dein Glaube trainiert und gestärkt werden. Deine Glaubensmuskeln müssen stärker werden. Es soll weiteres Wachstum daraus hervorgehen. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld wirkt. Es soll also etwas daraus hervorgehen, da ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Geduld bzw. Ausharren bewirkt. Frage: Ist uns das wirklich bewusst? Jakobus sagt, da ihr ja wisset, also müssen wir es ja wissen, dass die Bewährung unseres Glaubens Geduld wirkt. Ich bin überzeugt, wir wissen es oft sehr wenig. Aber Jakobus sagt, wir müssen es wissen, dass die Bewährung des Glaubens Geduld wird, beziehungsweise standhaftes Ausharren bewirkt. Ich denke, wir wissen es oftmals nicht. Gerade in besonderen Situationen denken wir nicht daran. Weil wir eben nicht immer uns an die entsprechenden Bibelstellen erinnern. Das ist schade. Und gerade dann kann es in verschiedenen Situationen schnell zu Fehlreaktionen kommen. Wie oft habe ich mich selber schon dabei erwischt? Schnell können wir uns in schwierigen Situationen auflehnen. Wenn es länger geht, können wir sogar murrend werden, wie das Volk Israel in der Wüstenwanderung, das uns als Beispiel gesetzt ist. Oder wir nehmen vielleicht manchmal eine kleine Trotzhaltung ein. Oder rühmen uns sogar dabei, ja, das werden wir schon durchhalten und wir kämpfen das mit einer Kraft durch. Also brauchen wir uns nicht so eng an Gott halten, wir schaffen das schon. Auch besteht die Gefahr, dass wir unter Druck und Anfechtungen mutlos werden und womöglich sogar aufgeben wollen. Das ist die Kehrseite. Vielleicht stellt der eine oder andere sogar in verschiedenen Situationen grundlegend die Liebe Gottes in Frage. Ach, der Herr, der sorgt sich ja gar nicht um mich. Obwohl er das in seinem Wort versprochen hat, man meint, Gott würde einen nicht lieben, wenn man schwierige Situationen durchgehen muss. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass man sich dem eigenen Selbstmitleid überlässt. Ach, ich armer Tropf, muss immer durch schwierige Situationen. Und vielleicht denkt man letztendlich an nichts anderes mehr als nur noch an sich selbst. Bemitleidet sich nur sich selbst. Und letztendlich versucht man auch bei anderen dann Mitleid zu erregen, dass vielleicht andere noch Mitleid mit einem haben und dass man Streicheleinheiten bekommt. Aber wisst ihr, liebe Geschwister, das ist auch nicht der richtige Weg. Viel besser als all diese komischen und verkehrten Reaktionen ist es, an Gott festzuhalten, an seinen Verheißungen festzuhalten. Viel besser ist es zu sagen, es ist Gott, der mich in diese Situation geführt hat. Es ist Gott, der diese Situation in meinem Leben erlaubt. Es ist Gott, der mich hier auch in Anfechtung gebracht hat. Und sicherlich hat er etwas Gutes damit vor. Ich weiß zwar nicht, was Gott damit bezwecken will, wir wissen es oft nicht, aber ich will darum bemüht sein, es zu erkennen. Vielleicht auch erst später, vielleicht auch erst nach Jahren. Jetzt weiß ich, warum Gott das damals zugelassen hat. Vielleicht weißt du es erst nach 5 oder nach 10 Jahren. Die Jünger haben auch nicht immer gleich gewusst, warum der Jesus jetzt dieses oder jenes macht. Aber hernach haben sie es erfahren. Es wäre gut, wenn wir sagen können, ich möchte, dass sich Gottes Ziele in meinem Leben erfüllen. Ja, liebe Geschwister, wenn wir so mit Anfechtungen und Erprobungen in unserem Leben umgehen können, dann haben wir wahrscheinlich sehr, sehr viel gelernt. Dann haben wir wahrscheinlich das Ziel der heutigen Predigt schon erreicht. Könnte ich jetzt gleich Schluss machen. Ich habe aber noch ein bisschen was. Aber dann lernen wir es mit Jakobus zu sagen, ja, wir wollen es für lauter Freude erachten, wenn wir in mancherlei Anfechtungen geraten, obwohl wir uns gar nicht danach fühlen. In einem Buch hat ein Glaubensbruder von sich gesagt, wenn ich Probleme habe, dann bin ich froh. Denn dann weiß ich, dass ich geistlich wachse. Wenn ich keine Probleme habe, dann weiß ich, dass es bei mir geistlich rückwärts geht. Darum bete ich, dass mir der Herr Probleme sendet, damit ich wachsen kann. Ich habe gestaunt, als ich das gelesen habe. Kannst du auch so beten? Ich nicht immer. Vielleicht sagt der eine oder andere, also vor Probleme brauche ich nicht beten. Das habe ich schon genug. Also das muss ich nicht auch noch herbeirufen. Ein anderer sagt vielleicht auch, für Probleme, da habe ich wirklich zu schwache Nerven. Das halte ich nicht durch. Ja, auch ich stehe manches Mal in Gefahr, so etwas zu sagen. Doch wisst ihr, gerade von solch einem Denken will uns Jakobus wegbringen. Er möchte uns wegbringen davon, dass wir die Dinge durch eigene Kraft oder durch eigene Nervenstärke und Aufregungen bewerkstelligen. Da will uns Jakobus wegbringen, er will uns lösen von unserem eigenen Ich. Er sagt, freue dich, freut euch. Warum? Weil er dich und mich an das Vaterherz Gottes hinziehen will. Denn wir können uns nur über Anfechtungen und Probleme tatsächlich freuen, wenn wir innerlich davon gelöst sind, wenn wir alles zum Vaterherzen Gottes bringen und wenn wir uns bewusst sind, Gott meint es gut, auch in dieser Situation, und er möchte mich weiterbringen in dieser Situation. Ich möchte nicht darin versagen. Und dann können wir uns auch darüber freuen, wenn wir uns in ihm geborgen und getragen wissen. Da kann alles auf einmal so leicht werden. Da kann auf einmal alles so angenehm werden, wenn wir ihm die Lasten bringen, es nicht versuchen selber zu tragen, auch ihm Vertrauen schenken und uns darin im Glauben bewähren. Ja, das tut so gut, wenn man weiß, ich habe nicht die letzte Verantwortung. Nimm das auch von dir weg, dass du von dir sagst, ich habe die letzte Verantwortung, ich muss den letzten Stempel draufgeben. Nein, gib es an Gott ab. Gott hat die letzte Verantwortung. Man darf es dem Vater im Himmel abgeben. Und ich bin gewiss, er wird zu rechter Zeit handeln. So wollen wir ihm vertrauen. Und wir haben so viele wunderbare Zusagen aus der Schrift. Nur wenn wir in schwierigen Situationen sind, dann meinen wir, ach ja, das trifft jetzt alles nicht zu. Aber Gott sagt, er sagt im Psalm 23 durch David, und ob ich schon wanderte im finsteren Todestal, so bist du bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Gott weiß doch, durch welche Täler du durchgehst. Und wie es Psalm 50, 15 sagt, hier ruft Gott auf, rufe mich an in der Not. Ja, warum? Gott gibt sofort seine Zusagen. So will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Also ruf ihn an, bring's ihm, gib's ab. Oder wie es in Psalm 25, Vers 3 heißt, gar keiner wird zu Schanden, der deiner hart. Zu Schanden werden die ohne Ursache treulos handeln. Hältst du dich an solche Verheißungen? Gar keiner wird zu Schanden. Rufe mich an am Tage der Not, so will ich dich erretten. Ich bin bei dir, auch wenn du durchs finstere Todestal wanderst. Ganz kurz möchte ich noch auf den dritten Punkt eingehen. Erstens war die Anfechtung, zweitens der Umgang mit Anfechtungen, drittens Gottes Ziel der Anfechtung. Gottes Ziel der Anfechtung. Wir wissen aus vielen Stellen der Heiligen Schrift, dass Gott denen, die ihm vertrauen, wirklich ein Belohner sein will. Wir haben es eingangs des Gottesdienstes gelesen im Hebräerbrief. Und so sehen wir das auch hier in Jakobus 1, Vers 4, dass die Geduld oder das Ausharren in der Erprobung letztendlich ein vollkommenes Werk haben soll. Es ist nicht egal, wie wir daraus hervorgehen. Vers 4 sagt, die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seiet und es euch an nichts mangle, dass Gott euch hier in guter Weise herausführt und du deine volle Freude haben kannst, was Gott aus dieser Situation macht. Vielleicht ist das jemand, der treu für eine Sache betet und sich lang darin gedulden muss. Man sieht lang keine Veränderung. Doch da sagt Gott, bleibe dran, habe die Geduld, damit dieser Glaube vollkommen wird, damit es ein vollkommenes Werk daraus hervorgeht. Oder wenn jemand eine wichtige Entscheidung im Leben zu treffen hat, so soll er sich hinterher nicht als eine kurzfristige Entscheidung oder eine Fehlentscheidung herauskristallisieren. Nein, es soll ein vollkommenes Werk sein, wo man sagen kann, das war richtig, wie mich Gott geführt hat. So hat er mich geleitet. Ich habe ihm vertraut, ich bin dran geblieben. Oft sind auch Weg oder Wegweisungen in unserem Leben sehr entscheidend. Es gibt so viele Fragen. Herr, wo soll ich arbeiten? Wo soll ich wohnen? In welche Gemeinde soll ich gehen? Wo soll ich dir dienen? Und so weiter. Es ist gut, wenn wir solches und vieles andere auch von unserem Herrn wirklich immer wieder bestätigt wissen. Manches bestätigt sich oftmals noch viel klarer, wenn uns Gott eine ganze Zeit lang warten lässt und wir darin ausharren und die Geduld darin erlangen und es dann wirklich zu einer vollkommen guten Führung Gottes werden darf. Natürlich sind es oft nicht immer solche langen Wege, es können auch oft kurzfristige Anfechtungen sein. Kurzfristige Anfechtungen vielleicht vor irgendwelchen Dingen, die wir gerade tun wollen und es nicht so ganz klappen will. Ich denke da bei mir an Dienste. So muss es oftmals auch dazu dienen, dass wir nah zum Herrn hingezogen werden, dass wir unsere Motivation überprüfen, uns vielleicht auch reinigen lassen vom Herrn und dass er letztendlich auch Frucht daraus hervorgehen lassen kann. Frage: Möchte Gott dir mit Anfechtungen und ausharrendem Glauben das Leben schwer machen? Ach, immer diese Geduld, immer dieses Ausharren. Möchte Gott dir das Leben schwer machen? Nein. Sein Ziel ist es, dich weiterzubringen. Eine weitere Frage: Ist es egal, ob jemand im Glauben an ihm festhält oder nicht, wenn ich in schwierigen Situationen stecke? Ist es Gott egal? Nein. Es ist unserem treuen Gott und Herrn überhaupt nicht egal. Unser treuer Gott und Herr will deinen und meinen Glauben. Und er möchte deinen und meinen Glauben aufs Neue belohnen. Denken wir nochmal an das Leben von Abraham. Warum wurde Abraham Freund Gottes genannt? Er wurde nur Freund Gottes genannt, weil er Gott geglaubt hat und weil er durch den Glauben gehandelt hat. Möchtest du auch ein Freund Gottes genannt werden, ein Freund Gottes sein? Oh, das ist für mich auch immer wieder ein sehnlicher Wunsch. Wir sind tatsächlich Freunde Gottes. Jesus nennt uns Freunde, er nennt dich und mich Freunde. Wann? Wenn wir an ihm festhalten, wenn wir alles tun, was er gebietet, dann haben wir ihn als tatsächlichen Freund zur Seite. Das ist gewaltig. Jesus als Freund zur Seite zu haben. Ich darf ihm alles sagen, ich darf ihm alles bringen und ich darf mir gewiss sein, dieser Freund lässt mich niemals im Stich. Menschen können uns enttäuschen, aber Jesus nicht. Wagen wir es, Jesus so zu sehen? Und wenn jemand sagt, ich weiß nicht, wie das alles gehen soll, mir mangelt es wirklich an Entscheidungskraft, mir mangelt es an Weisheit, diese oder jene Entscheidung zu treffen. Es mangelt mir an Weisheit, durch Schwierigkeiten und Probleme zu gehen. Ich brauche einfach Weisheit, ich brauche Führung. Aber was sagt uns Jakobus hier? Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das ist gewaltig. Was tut unser Herr? Sagt er, um Weisheit darf mich nicht jeder bitten. Weisheit kriegen nur besondere Leute. Da gehe ich vorsichtig und geizig damit um. Das bekommt nicht jeder von mir. Sagt Gott das? Nein. Jakobus sagt uns, Gott gibt allen gerne und ohne Vorwurf. Wenn du also in verschiedenen Lebenslagen Entscheidungen für dich oder für deine Familie oder für andere Dinge treffen musst, so bitte Gott einfach um Weisheit. Er wird sie dir nicht verwehren. Wir müssen lediglich auf eines achten, das Jakobus schon im Voraus anspricht. Habe Acht auf deinen Glauben. Zweifle nicht daran. Denn wer an Gottes Führung und Weisheit zweifelt, der kann auch nichts Entsprechendes von Gott empfangen. Jakobus sagt, er ist unbeständig in allen seinen Wegen. Und wir sind noch bei unserem dritten und letzten Punkt, der heißt Gottes Ziel durch Anfechtungen. Was ist Gottes Ziel durch Anfechtungen? Hierzu müssen wir unbedingt noch den Vers 12 lesen. In Vers 12 sagt Jakobus, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Gottes Ziel ist es also, dass wir uns durch Anfechtung im Glauben bewähren. Und wenn wir darin festhalten und so durch das Leben schreiten, so werden wir in unserem Leben erkennen, wie Gott uns durchträgt, wie Gott uns hält, wie Gott uns weiterbringt. Und wir dürfen uns als höchstes Ziel auf den Himmel freuen. Denn wer so mit Gott geht, der bekommt die Belohnung, die hier geschrieben ist. Der wird die Krone des Lebens empfangen. Und die empfangen die, welche Gott lieben. Darum halten wir es uns vor Augen. Es ist wichtig, mit Gott durch schwierige Situationen zu gehen. Es ist wichtig, in Anfechtungen treu zu bleiben, dass sich unser Glaube bewährt. Halte durch, bleibe treu, es lohnt sich. Und damit möchte ich abschließen, vergiss es nicht, was Jakobus sagt. Achte es für lauter Freude, wenn du durch mancherlei Anfechtungen gehen musst. da du ja weißt, dass die Bewährung deines Glaubens Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit du vollkommen und ganz seiest und es dir an nichts mangle. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch für die geistlichen Zusammenhänge, mit denen wir uns befassen dürfen. Du siehst, o Herr, wie wir oft schnell auch etwas verstehen oder zu verstehen meinen in deinem Wort, wie wir auch Erkenntnis erlangen dürfen, und dafür sind wir dir sehr, sehr dankbar. Aber wir möchten auch beten, Herr, dass wir uns wirklich vor dir bewähren können, dass wir nicht womöglich alles hinschmeißen, wenn schwierige Situationen auf uns zukommen oder wenn wir den Überblick verlieren oder wenn wir unter Druck geraten im Leben. Wir möchten dafür beten, dass du uns hilfst, dass du jeden Einzelnen von uns trägst und hältst, dass du uns zu Überwindern machst und dass wirklich, Herr, dieses wunderbare und große Ziel uns vor Augen stehen darf, dass wir selig werden in solchem Tun und dass du uns eines Tages in wunderbarer Weise dafür belohnen kannst. Aber du möchtest heute schon ein Belohner sein in den Dingen, wo wir im Glauben weitergehen, wo wir festhalten an dir. Und da möchten wir beten, dass du uns die Augen dafür öffnest und dass wir nicht versagen, wenn wir auch um solche Dinge wissen. Wir preisen dich im Namen Jesu. Amen.